Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Feier ohne Gefeierten. In Oslo wird der Friedensnobelpreis vergeben, in Abwesenheit des geehrten chinesischen Menschenrechtsaktivisten. China schweigt das Ereignis tot. Außerdem Zivildienst. Der Bundesrat will hier ein zwingendes Aufnahmegespräch für alle, die nicht mehr ins Militär wollen. WikiLeaks. Die Solidaritätswelle für die Internetplattform, die laufend Indiskretionen aus der Diplomatie aufschaltet, hält an. Und WikiLeaks ist auch Thema bei uns im Tagesgespräch um 1. Wir befragen einen Historiker zur Bedeutung dessen, was man jetzt plötzlich Geheimes im Internet lesen kann. Nachrichten und Hintergründe am Mittag, das ist Rendezvous mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst jetzt Jonathan Fisch mit den Meldungen.
In einer halben Stunde beginnt in Oslo die Zeremonie zur Übergabe des Friedensnobelpreises in Abwesenheit des Preisträgers Liu Xiaobo, der in China im Gefängnis sitzt. Auch seine Angehörigen und Anhänger werden den Preis nicht entgegennehmen können. Die chinesischen Behörden haben sie unter Hausarrest gestellt. China will internationale Sender wie CNN oder BBC unterbrechen, sollten sie in China einen Bericht zur Übergabe des Nobelpreises ausstrahlen. China hatte zudem weltweit aufgerufen, nicht an der Zeremonie in Oslo teilzunehmen. Mindestens 15 Staaten sind dem Aufruf gefolgt. Immer mehr junge Männer wollen Zivildienst leisten statt Militärdienst. Der Bundesrat will nun die Zahl der Zivildienstgesuche verringern. Er hat dazu mehrere Maßnahmen beschlossen. So wird die freie Wahl der Einsatzmöglichkeit eingeschränkt. Und das Formular für das Gesuch um Zivildienst ist nur noch auf Anfrage erhältlich. Zudem müssen Rekruten, die in den Zivildienst wechseln wollen, zu einem Gespräch antreten. Dabei wird geprüft, welches die Motive für das Gesuch sind. Nur wer Gewissensgründe geltend macht, soll Zivildienst leisten dürfen. Der Bundesrat will im Kampf gegen die organisierte Kriminalität keine Gesetzesänderung. Die bisherigen Bestimmungen hätten sich bewährt, teilt er mit. Probleme gäbe es aber bei kleineren kriminellen Vereinigungen. Dort sei oft nicht klar, ob die Kantone oder der Bund zuständig seien. Der Bundesrat möchte deshalb die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft ausbauen. Er nennt als Beispiele Fälle von Wirtschaftskriminalität und Tierschutzextremismus. Ab dem 15. Dezember können Staatsangehörige aus Albanien und Bosnien-Herzegowina ohne Visum in die Schweiz einreisen. Gemäß der neuen Regelung können Personen aus Albanien und Bosnien-Herzegowina in den Schengen-Raum einreisen, wenn sie nicht länger als 3 Monate bleiben, nicht arbeiten und einen biometrischen Reisepass vorweisen können. Das Nein des Stadtzürcher Parlaments zum Budget des nächsten Jahres hat Folgen. Jetzt greift die Aufsichtsbehörde, der Bezirksrat, ein. Er verlangt, dass die Stadt Zürich bis Ende Februar ein neues Budget verabschiedet. Sollte dies nicht geschehen, will der Bezirksrat der Stadt ein Budget verordnen. Das hat es im Falle der Stadt Zürich noch nie gegeben. Der Ölbohrkonzern Transocean darf seinen Aktionären nicht, wie gewünscht, 1 Milliarde Dollar Gewinn auszahlen. Das hat das Zuger Verwaltungsgericht entschieden. Es hat die sogenannte Nennwertreduktion nicht gut geheißen, wie Transocean beantragt hatte. Transocean hat seinen Sitz im Kanton Zug und ist in den USA mehrfach angeklagt wegen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Die Klagen sind auch der Grund, warum das Gericht die Gewinnausschüttung nicht bewilligt hat, denn dem Unternehmen drohen hohe Schadensersatzzahlungen. Transocean prüft nun, das Urteil an das Bundesgericht weiterzuziehen. Auf dem Flughafen Frankfurt und den Flughäfen von Berlin normalisiert sich die Lage langsam, nachdem wegen der winterlichen Wetterlage zahlreiche Flüge gestrichen werden mussten. Auf dem größten Flughafen Deutschlands in Frankfurt am Main fielen heute Morgen noch 55 Flüge aus. Auf den Straßen Deutschlands, vor allem im Süden, gestalteten sich die Verhältnisse immer noch schwierig. In den Niederlanden hat die Polizei nach eigenen Angaben ihre Ermittlungen gegen Personen fortgesetzt, die Online-Dienste von Unternehmen lahmlegen. Diese meist in Gruppen organisierten Saboteure greifen über das Internet Firmen an, die ihre Geschäftsbeziehungen mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks beendet haben. Bei der Staatsanwaltschaft in Den Haag hieß es, weitere Festnahmen seien denkbar, auch in anderen Ländern. Gestern war in den Niederlanden ein 16-Jähriger festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, er habe derartige Sabotageaktionen durchgeführt. In den USA ist der Jazz-Saxophonist James Moody im Alter von 85 Jahren gestorben. Dies ist seiner Homepage zu entnehmen. Moody litt an Krebs. Bekannt wurde er durch seine Improvisation von «I'm in the mood of for love» im Jahr 1949. Dieses Stück wurde anschließend ein Jazz-Klassiker. James Moody spielte in seiner Karriere mit Jazzgrößen wie Miles Davis oder seinem Freund und Mentor Dizzy Gillespie zusammen.
12.36 Uhr mit Schaltung nach Oslo und Peking wegen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo geht es hier gleich weiter. Außerdem im Rendezvous den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zivildienst, wie der Bundesrat hier den Zugang wieder erschweren will. Chile, warum die Gefängnisse dort so extrem überfüllt sind. Piratenpartei, wer die WikiLeaks-Sympathisanten in der Schweiz anführt. Und überhaupt WikiLeaks, wie gut oder wie gefährlich ist das? Fragen an den Historiker Daniele Ganser im Tagesgespräch um 1. Vor 1 aber noch vorweihnachtliche Vorfreude. Wenn dieser Tage wieder hunderte Kinderohren und Augen in den Stadttheatersälen auf die spezielle Weihnachtsvorstellung warten, dann ist das auch eine Investition in die Zukunft. All das nach Wochenendwetterverkehr und Finanzmärkten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.528 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.3002 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,18 Rappen. Das Wetter heute bleibt es in der Deutschschweiz meist bewölkt und es fällt zeitweise Schnee. Im Westen und im Wallis wird es teilweise sonnig bei 1 Grad. Im Süden ist es mit kräftigem Nordwind überwiegend sonnig bei 11 Grad. Am Samstag ist es in der Deutschschweiz weiterhin bewölkt und am Morgen fällt noch etwas Schnee. Im Westen bleibt es zeitweise, im Süden meist sonnig. Am Sonntag ist es in den Bergen sonnig, über dem Flachland liegt Hochnebel. Die Temperatur im Norden 2, im Süden gibt es 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Nyon und Gland stockender Verkehr wegen eines Unfalls.
In rund 20 Minuten beginnen in Oslo die Feierlichkeiten zur Übergabe des Friedensnobelpreises. Aber eine eigentliche Übergabe findet eben nicht statt, weil der Preisträger, der chinesische Regimekritiker Liu Xiaobo, in China in Haft ist. Sein Stuhl im Rathaus der norwegischen Hauptstadt bleibt leer. Unser Korrespondent Bruno Kaufmann meldet sich von dort.
Im Osloer Rathaus versammeln sich jetzt die Gäste aus dem In- und Ausland für die Feierlichkeiten zur Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises. 44 Staaten haben ihre Vertretungen an diese Feier geschickt, 21 haben verzichtet, darunter vor allem Staaten aus Asien, aber auch aus dem Nahen Osten und Lateinamerika. Die norwegische Königsfamilie wird um 13 Uhr diese Feierlichkeit eröffnen. Der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Thorbjørn Jagland, wird in seiner Rede auf die Bedeutung des Preises hinweisen. Aber der Stuhl des Preisträgers, Liu Xiaobo, wird leer bleiben und stattdessen wird die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann ein Gedicht des Preisträgers vorlesen. Vor und hinter dem Rathaus finden derzeit Demonstrationen für und gegen diesen Preis statt. Anhänger des Friedensnobelpreisträgers betonen die Bedeutung der Demokratieentwicklung in China. Gleichzeitig finden auch Demonstrationen von Gegnern statt, die sagen, dass Liu Xiaobo ein Krimineller sei und das Land spalte. Am Nachmittag wird erwartet, dass rundum in Oslo auch Kundgebungen stattfinden werden. Sehr viele Leute haben sich dafür interessiert und den ganzen Abend hindurch werden weitere Veranstaltungen stattfinden, rund um den Preisträger, der heute eben hier nicht in Oslo zugegen sein kann.
Bruno Kaufmann in Oslo. Die chinesische Führung findet die Vergabe des Nobelpreises an den Dissidenten Liu Xiaobo einen Affront. Sie hat in den letzten Wochen alles dafür getan, den Entscheid schlecht zu reden und dafür zu sorgen, dass die Vergabe in China selber keine Resonanz findet. Ich habe mit Urs Morf gesprochen, unserem Korrespondenten in Peking. Frage an ihn, was haben denn die Chinesinnen und Chinesen mitbekommen vom Friedensnobelpreis für Liu Xiaobo?
Die offiziellen Medien, die haben bisher wirklich extrem wenig berichtet. Man hat ja zuerst einmal versucht, das Ganze unter dem Deckel zu behalten. Und nachher hat man es umgemünzt in einen antichinesischen Angriff des Westens. Und in den letzten paar Tagen schon und heute wieder hat es Meinungsartikel gegeben in der Parteipresse, in dem dieser Standpunkt wiederholt worden ist. Es wurde verurteilt als antichinesische Maßnahme, als Einmischung und auch als Verunglimpfung der hiesigen Justiz, weil ein verurteilter Krimineller geehrt werde damit.
Wie ist es denn in China für die Leute, die ausländische Medien empfangen können? Was bekommen die mit?
Also die ausländischen Medien, die hier über Kabelnetze verbreitet werden, wie zum Beispiel CNN und BBC, da ist es seit gestern so, dass jedes Mal, wenn das Thema Liu Xiaobo zur Sprache kommt, dann wird einfach der Bildschirm schwarz. Das ist aber nicht wirklich sehr wichtig, weil das ist eine sehr, sehr kleine Bevölkerungsschicht. Es sind in erster Linie Ausländer und wohlhabende Chinesen, die in solchen Wohnsiedlungen wohnen, wo es diese Kabelnetze überhaupt gibt.
Urs Morf, Sie haben in den letzten Tagen versucht, mit Dissidenten in Kontakt zu kommen. Wie hat der Druck auf diese Gruppe der Bevölkerung in China zugenommen?
Sehr stark. Also man muss sich vor Augen halten, von den 300 Erstunterzeichnern dieser Charta 08, für die Liu Xiaobo ja eigentlich ins Gefängnis gekommen ist, von diesen sind praktisch alle unter Hausarrest, zum Teil auch ihre Angehörigen. Mehrere von diesen Leuten sind auch in richtiger Haft, sind zum Teil auch gezwungen worden, während dieser Preisvergabe und in den letzten Wochen aus Peking wegzureisen, damit sie eben nicht mit ausländischen Journalisten in Kontakt kommen können. Um Ihnen ein drastisches Beispiel zu geben, ich hatte eine Liste von 25 Kontakten, mit denen ich reden wollte. Von diesen sind nur gerade 3 nicht unter Hausarrest und von den anderen ist nur bei 2 das Telefon nicht gekappt.
Wir haben es gehört, bei der Feier in Oslo wird dort, wo eigentlich Liu Xiaobo sitzen würde, ein leerer Stuhl stehen, ein symbolisches Bild, das wohl um die Welt gehen wird. Warum leistet sich China diese internationale Schmach? Ist das nicht ein Imageschaden?
Ich denke, es ist sogar ein enormer Schaden, der da angerichtet wird. Ich denke, auch die Führung, die hat sich da mit dem Fall Liu Xiaobo eindeutig in einer Sackgasse verrannt. Das hat schon 2008 angefangen, als Liu Xiaobo wegen dieser Charta 08, einem Stück Papier, festgenommen wurde. Das war eine Überreaktion. Man hatte Liu Xiaobo selbst im Ausland damals praktisch nicht gekannt. Da wurde er über Nacht zu einer bekannten politischen Figur. Ein Jahr später hat man ihn drastisch mit 11 Jahren Gefängnis bestraft für dieses Stück Papier. Und jetzt hat er einen Nobelpreis bekommen und ist definitiv eine bekannte, international bekannte Figur geworden.
Denken Sie, das ganze Gezerre um den Nobelpreis verbreitet ist den Graben zwischen China und dem Westen auf längere Sicht?
Ich denke, eigentlich hat es vor allem einfach den Graben wieder sichtbar gemacht, der vielleicht in den letzten paar Jahren etwas zu wenig beachtet worden ist. Es ist ja tatsächlich so, dass insgesamt breite Teile von Chinas Bevölkerung heute individuelle Freiräume genießen, die vor noch 25 Jahren unter Maos Zeiten nicht denkbar gewesen wären. Das zusammen vielleicht mit dem Wirtschaftswunder, das hier auch herrscht seit Jahren, hat im Ausland ein wenig den Eindruck entstehen lassen, dass hier die neue Freiheit ausgebrochen sei. Und das ist natürlich nicht so. China ist trotzdem nicht ein Rechtsstaat in unserem, im westlichen Sinne. Und dies ist jetzt mit diesem Fall Liu Xiaobo wieder klar geworden.
Die Einschätzungen von Urs Morf in Peking. Es ist das erste Mal seit über 70 Jahren, dass es keine eigentliche Übergabe des Friedensnobelpreises gibt. Mehr zur Geschichte des Friedensnobelpreises gibt's in unserem Dossier auf der Internetseite www.drs.ch. Der Zivildienst in der Schweiz, dieser Ersatzdienst fürs Militär, der wird immer beliebter, vor allem seit die Gewissensprüfung abgeschafft worden ist. So stieg innerhalb eines Jahres die Zahl junger Männer, die zum Zivildienst zugelassen wurden, von 2.000 auf 8.500. Jetzt zieht der Bundesrat die Bremse. Rekruten sollen zum Verbleib in der Armee bewegt werden aus dem Bundeshaus. Pascal Krauthammer.
So schnell entlässt einem die Armee nicht mehr aus dem Dienst. Ab nächstem Frühjahr gelten wieder neue Regeln für die Rekruten, die ein Zivildienstgesuch stellen wollen. Die Gewissensprüfung wurde zwar abgeschafft, neu muss der Rekrut, der in den Zivildienst wechseln möchte, nun aber ein sogenanntes Gespräch Zivildienstgesuche durchlaufen, kurz GZG. Gibt es psychische oder physische Probleme, fehlt die Motivation, liegen solche Gründe vor, sucht die Armee nach Alternativen, erklärt Samuel Wehrenfels, Leiter Zivildienst.
Wenn einer beispielsweise in einer Waffengattung eingeteilt ist, für die er die körperlichen Voraussetzungen nicht mitbringt, oder indem er physisch oder psychisch überfordert ist, dass man ihm einen anderen Platz zuweisen kann oder ihn auch begleitet während der Rekrutenschule.
So wird aus einem unglücklichen Füsilier am Schluss vielleicht doch noch ein glücklicher Sanitätssoldat. Beruft sich der Rekrut im Gespräch Zivildienstgesuche aber ausdrücklich auf Gewissensgründe, dann wird das Gespräch sofort abgebrochen, verspricht das Verteidigungsdepartement. Es solle nicht der Eindruck erweckt werden, die abgeschaffte Gewissensprüfung werde nun unter anderem Namen wieder eingeführt, so Zivildienstleiter Wehrenfels.
Überhaupt nicht. Es geht nur darum, ob das System Armee innerhalb seiner Möglichkeiten eine andere Lösung hat, um das akute Problem des Rekruten zu lösen. Wenn ein Rekrut Gewissensprobleme geltend macht, dann wird er in dieses neue Gespräch nicht involviert.
Der Bundesrat will aber nicht nur bei den Rekruten ansetzen. Um den massiven Zustrom in den Zivildienst zu stoppen, erschwert die Regierung den Zugang zu diesem ganz allgemein. So ist das Gesuchsformular nicht mehr auf dem Netz verfügbar, sondern wird nur noch auf Anfrage zugestellt. Zudem werden die Einsatzmöglichkeiten im Zivildienst eingeschränkt.
Im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Piratenpartei Schweiz. Dass es diese Kleinstpartei überhaupt gibt, wusste bis vor ein paar Tagen wohl fast niemand, geschweige denn, wofür diese Piratenpartei genau steht. Aber mit der Affäre um WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist das Grüppchen schlagartig ins Scheinwerferlicht geraten. Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Denn als amerikanische Internetfirmen letzte Woche die Webadresse wikileaks.org sperrten, halfen die Schweizer Piraten aus mit wikileaks.ch. Wer sind die Köpfe dahinter? Freddy Gasser.
Nie ohne seinen Laptop. Pascal Glor hat ihn immer bei sich, auch wenn er gerade dem welschen Fernsehen ein Interview gibt. Glor spricht als Vizepräsident der Piratenpartei Schweiz. Parteizentrale ist an diesem Morgen die offene Wohnküche in einem Einfamilienhaus im Bieler Vorort Ipsach. Es ist das Elternhaus von Glors Parteifreund Denis Simone, dem Präsidenten der Piratenpartei. Simone ist 25 und studiert Informatik, Glor 35, arbeitet bereits in der IT-Branche und sieht ein bisschen aus wie Simones älterer Bruder. Auch er trägt Brille, aber nicht T-Shirt, sondern Hemd und Sakko. Beide wollen in der Schweizer Politik ein neues Kapitel aufschlagen, das Kapitel der Digitalpolitik, wie Bisone erklärt.
Digitalpolitik kümmert sich um die Auswirkungen der digitalen Welt auf alles, auf den Alltag. Und das beinhaltet Überwachung, das beinhaltet Transparenz im Staat, das beinhaltet das Urheberrecht, das beinhaltet Bildung an Schule, dass man muss auch Medienkompetenz haben.
Die traditionellen Parteien hätten dafür keine tauglichen Antworten, ergänzt Vize Glor. Die Piratenpartei aber bietet eine neue Orientierung.
Die Digitalpolitik ist nicht eine Frage von links oder rechts. Es ist, glaube ich, eine Frage von Generationen und Leuten, die ein Verständnis davon haben und verstehen, was die Technologie bringt. Vielleicht die älteren Politiker brauchen nicht so viel das Internet oder Technologie und haben das Gefühl, es sei vielleicht unwichtig und nicht relevant. Aber man sieht jetzt wirklich so wie ein Generationskonflikt. Und das ist genau das Problem, das wir adressieren.
Die Adresse wikileaks.ch wiederum ließ die Piratenpartei vor einem halben Jahr registrieren. Jetzt interessieren sich seit Tagen Medien à la Couleur für die jungen Piraten. Nein, das sei keine PR-Aktion gewesen, betont Präsident Simone. Aber, so Vize Glor, es passe zur Philosophie der Piratenpartei.
Ich glaube, Wikileaks hat der ganzen Welt gezeigt, dass im Thema Digitalpolitik wir riesige Lücken haben. Und wir wissen nicht, Es ist unklar, was ist ein Media, wer darf seine Sourcen schützen.
Und wer darf was? Für die Piratenpartei, so Dünni Simone, sei klar,
dass der Staat so transparent sein soll, der Bürger soll Privatsphäre haben, weil der Staat ist für den Bürger da und nicht umgekehrt.
All diese Fragen um neue Medienquellen und Datenschutz, Privatsphäre und Öffentlichkeit müssen neu diskutiert werden. Und die Piratenpartei gehe da voran, sagt Glor und zeigt erneut auf sein Laptop.
Also wir sind super transparent. Wir haben zum Beispiel online bei uns, haben wir Protokoll von unseren Vorstandssitzungen. Die sind öffentlich. Also jeder kann zum Beispiel zulassen, was wir diskutieren, wie wir etwas entscheiden. Und wir finden das extrem wichtig, weil wir wollen zeigen, dass es möglich ist, eine Partei zu führen in einer transparenten Art, dass man auch der Öffentlichkeit kann zeigen, schauen, es funktioniert gleich.
1000 Mitglieder zählt die Piratenpartei Schweiz inzwischen. Sie ist eine von weltweit 22. Die erste wurde 2006 in Schweden gegründet. Sie alle bieten momentan den Enthüllungen von WikiLeaks eine digitale Plattform. Aus Sicht der Piratenpartei sind die USA selber schuld, dass ihr diplomatischer Verkehr weltweit öffentlich wurde.
Die Informationen, die raus sind, sind verfügbar zu 2,5 Millionen Personen. Also da muss man nicht irgendwie hochgescheit sein, zum Verstehen, dass es quasi unmöglich ist, dass man so etwas geheim behalten.
Es läutet der nächste Interviewtermin.
»81 Häftlinge sind vor 2 Tagen in Chile qualvoll ums Leben gekommen. Sie starben in den Flammen beim Brand eines Gefängnisses in der chilenischen Hauptstadt Santiago. Das Gefängnis war hoffnungslos überfüllt. Fast 2000 statt nur 700 Menschen waren dort eingesperrt. Das Inferno wirft ein Schlaglicht auf die Zustände im Strafvollzug in Chile, wie Ulrich Achermann aus Santiago berichtet.«
In dem von Brand betroffenen Gefängnis in Chile waren die Insassen 16 Stunden am Tag in den Zellen eingesperrt. Sie hatten keinerlei Beschäftigung, niemand kümmerte sich darum, sie auf den rechten Weg zurückzubringen. Viele schliefen auf dem nackten Zellenboden. Für jeweils 100 Männer gab es eine einzige Toilette. Mir als Haftvollzugsanstalt war das Gefängnis eine Art Müllhalde für Straftäter. Das Durchschnittsalter der Brandopfer liegt bei 22 Jahren. Die meisten saßen wegen kleinen Drogendelikten ein. Beides hängt ursächlich mit dem Hauptproblem im Strafvollzug zusammen, mit der Überbelegung der Gefängnisse. Nirgendwo hätten die Gefängnisse mit dem Bevölkerungswachstum Schritt gehalten, sagt die Sozialwissenschaftlerin Pien Metal, die Situation in den größten 8 Ländern auf dem Subkontinent untersucht hat.
Infrastrukturas penitenciarias que no han recibido, no han crecido, digamos, los presupuestos juntamente con el incremento de la población.
Vor allem den kriminalitätsgeplagten Großstadtmenschen gelten öffentliche Ausgaben für den Strafvollzug als hinausgeworfenes Geld. Und die Politik tut sich entsprechend schwer, Mittel frei zu machen für neue Haftanstalten. Das andere große Problem, das für überfüllte Gefängnisse sorgt, ortet Pien Metal im strafrechtlichen Umgang mit dem Drogenproblem.
Y las leyes no hacen la distinción entre lo que es un traficante y lo que es un consumidor.
Die Gerichte legten Besitz von Drogen meist als Handel aus. Für vergleichsweise kleine Delikte käme eine derart große Zahl von Lateinamerikanern hinter Gitter, dass der Strafvollzug immer krasser überfordert sei. Die Forscherin des Transnational Institute, einer US-amerikanischen Regierungsorganisation, rät zu Reformen. Im Fernsehen sagte Pien Metal:
Si se quitaran las sanciones penales a los ofensores menores, podría reducir el hacinamiento en la mayoría de los casos por lo menos con la mitad.
Wenn die kleineren Drogendelikte nicht mehr mit Freiheitsentzug geahndet würden, sondern mit Zivildienst oder anderen Formen der Wiedergutmachung, so werde der Strafvollzug ganz massiv entlastet. Länder wie Argentinien, Brasilien, Bolivien und Ecuador haben die Zusammenhänge zwischen zu starren Strafnormen und überfüllten Gefängnissen erkannt. Sie sind dabei, liberalere Grundlagen für den Drogenkonsum zu schaffen. Ganz anders Chile. Hier gab es vor 5 Jahren eine Strafrechtsreform, die für viele Bagatelldelikte neu den Freiheitsentzug einführte. So stieg die Häftlingspopulation rasant an auf heute 55.000 Personen. Allerdings leistet sich Chile im Strafvollzug Ausnahmen, die schwer zu rechtfertigen sind. Die Folterknechte der Pinochet-Diktatur verbüßen ihre Strafen in 5-Sterne-Gefängnissen. Mit geräumigen Einzelzellen, Schwimmbad und Tennisplätzen ist das Militärgefängnis von Punta Peuco als solches fast nicht zu erkennen.
Kindertheater und Weihnachten, das gehört irgendwie zusammen. Im Advent rücken die meisten Stadttheater landauf, landab ein Kinderstück auf ihren Spielplan. Was an Schweizer Bühnen in diesen Tagen unternommen wird, um die Jüngsten ins Theater zu locken und gleichzeitig zu erreichen, dass auch die Kassen noch klingeln, Kulturredaktorin Karl Linder hat sich in verschiedene Theatersäle gesetzt.
Sie sind durchschnittlich 6 Jahre alt und die meisten von ihnen zum ersten Mal in einem Stadttheater. Entsprechend groß ist die Aufregung zwischen den roten Plüschsitzen. Dann wird der Blick frei auf die Bühne. Eine gigantische Landschaft aus Holzbrettern. Das erinnert an ein Bergmassiv und zugleich an eine Alphütte. In Basel, wo der Kinderklassiker Heidi gespielt wird, stehen gelbe Wanderwegweiser im Saal und von der Seite hüpfen Geissli auf die Bühne. Echte Geissli. Über Alpöhis Hütte, deren Dach sich wie von Geisterhand hebt und senkt, klettert ein barfüßiges Heidi auf einem steilen Bergweg in die Freiheit. Klar ist, beim Weihnachtsmärli scheuen die Stadttheater keinen Aufwand, um das Zielpublikum, Schulklassen und Familien anzulocken. Seit Urzeiten ist das Märli eine fixe Spielplanposition. So auch auf der Pfauenbühne des Zürcher Schauspielhauses. Das diesjährige Dornröschen verbucht nach einem Drittel der Vorstellungen bereits 4.000 Zuschauer, was einer guten Auslastung von rund 75% entspricht. Auch auf der Pfauenbühne geizt man nicht mit großen Gesten. Es gibt goldbestückte Schlossgemächer mitsamt Badezimmer, Großküche und einer Wendeltreppe, an deren Ende sich Dornröschens Drama abspielt, exakt wie es die 13. Fee prophezeit hat.
Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen.
Special Effects und viel Musik, atemberaubende Kostüme und mobile Kulissenteile, das alles ist bestechend. Doch staunen lässt sich jenseits von allem technischen Schnickschnack auch über ganz einfache Vorgänge. Über die Magie, die so nur im Theater möglich ist. Am Luzerner Theater etwa ist die Bühne leer und stockfinster. Ein zerlumpter Geppetto tritt auf und lässt aus einem Stück Holz jenes Geschöpf entstehen, ohne welches es diese Geschichte gar nicht gäbe.
Du brauchst unbedingt einen guten Namen. Denn nur mit einem guten Namen wird man etwas auf dieser Welt.
Wie könnte ich dich jetzt nennen? Zum Beispiel...
Dass Pinocchio von einem knapp 10-jährigen Jungen gespielt wird, stellt den Draht zwischen Bühne und Publikum unmittelbar und verbindlich her. Hier geht es primär um die Geschichte. Die kleinen Zuschauer verstehen sich als Teil davon und machen begeistert mit. Dazu trägt bei, dass die Spieler neben Bühnendeutsch auch Mundart sprechen.
Kleine Bube, sollte die Schuhe gehen, wird es lernen. Weißt du, was sie macht?
Komm, kreis dich für die Schuhe. Ich muss sie warten, dann bis sie lachen. Und sonst muss sie halt nicht essen.
In die Welt gehen und etwas erleben. Das ist, wovon Märchen und gute Geschichten gemeinhin handeln. So gesehen sind Märchen und Kinderklassiker dankbare, wenn auch nicht einfache Vorlagen für das Theater. Es gilt, die Stoffe kindergerecht zu bearbeiten und dabei auch die Eltern und Lehrpersonen im Blick zu behalten, an deren Hand die Kinder den Weg ins Theater überhaupt erst finden. Die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer sind für die Stadttheater das große Publikum von morgen. Die Weihnachtsmärli dienen dazu, die Kinder für das Theater zu begeistern. Nicht nur eine Vorstellung lang.
Viel Aufwand vor Weihnachten für die Jüngsten. Kulturredaktorin Karl Linder war für uns im Theater.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.